Kreative Zerstörung. Während in Orwells 1984 die Menschen durch einen propagandistisch inszenierten Krieg dazu gebracht werden, ihr entbehrungsreiches Leben ebenso zu akzeptieren wie auch Big Brothers allgegenwärtige Überwachung, umgeht Huxleys Schöne Neue Welt diese Art der Kontrolle sowie die Androhung körperlicher und seelischer Gewalt, indem sich die Menschen eben nicht fügen müssen, sondern gleich in ihre unverrückbare gesellschaftliche Rolle hineingezüchtet werden. Man könnte sich Huxleys Vision deshalb als eine Weiterentwicklung von 1984 vorstellen, zumal die von ihm beschriebene Schöne Neue Welt auf das Ende eines im Buch erwähnten Krieges folgt. Der neunjährige Krieg, der große Wirtschaftskollaps. Man hatte die Wahl zwischen Weltkontrolle und Untergang, zwischen Stabilität und … lässt Huxley uns durch einen der Weltcontroller wissen, wobei dieser den begonnenen Satz nicht mehr zu Ende ausführen muss. Hier erkennen wir das wiederkehrende Motiv der Neuschöpfung nach einer vorhergehenden, mehr oder weniger gezielten Zerstörung. Somit könnten Orwell und insbesondere Huxley das Drehbuch für den Big Reset geliefert haben, indem sie zu ihrer Zeit all jene warnten, die nach den damaligen Entwicklungen schon absehbar in einem effizienteren System wegrationalisiert oder wenigstens unter vollständige Kontrolle gestellt werden sollten. Das Prinzip der kreativen Zerstörung jedenfalls findet sich bezeichnenderweise auch in einem Buch des US-amerikanischen Ökonoms und Great Reset-Protagonisten Richard Florida aus dem Jahr 2011, verlegt unter dem Titel »Der große Reset – Wie die Post-Crash-Wirtschaft die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, verändern wird«. Die Geschichte lehrt uns, dass Zeiten der schöpferischen Zerstörung wie die große Depression der 1930er Jahre auch Chancen bieten, unsere Wirtschaft und Gesellschaft neu zu gestalten und ganz neue Epochen des Wirtschaftswachstums und des Wohlstands zu schaffen. In Anlehnung an Floridas Vision fragt deshalb Gary Allen, der an der Harvard University im Bereich der Entscheidungsanalyse promovierte und an der University of California, Berkeley, einen MBA in angewandter Wirtschaftswissenschaft erwarb. Haben wir eine kreative Zerstörung oder einfach nur eine Zerstörung? Und er liefert uns auch eine Antwort. Krieg ist sicherlich zerstörerisch, aber das, was darauf folgt, ist oft alles andere als besser, außer vielleicht für einige wenige Begünstigte oder kreativ, außer in einem engen, sehr partiellen Kontext. Was auf die Zerstörung folgt, kann sich als viel schlimmer erweisen als das, was zerstört wurde. Als Beispiel dafür liefert er die brutale bolschewistische Revolution von 1917, die dem zunehmend korrupten und ineffizienten russischen Zarenreich ein Ende bereitete. Diese wurde wiederum von Stalins totalitärer Sowjetunion abgelöst, schreibt Allen und konstatiert, auf jede Zerstörung folgte noch mehr Zerstörung, keine Schöpfung in einem positiven allgemeinen Sinne. Zerstörung sollte also nicht der Anfang eines kreativen Prozesses sein, sondern dessen Folge. Eine wirklich schöpferische Zerstörung ist meist das Ergebnis einer großen Innovation, etwas Neues, Positives und allgemein Vorteilhaftes, die eine bestehende Technologie oder einen bestehenden Prozess überflüssig macht und verdrängt. In der Corona-Krise waren es nicht zukunftsträchtige Innovationen, die den längst überfälligen Umbau einer umweltzerstörenden Wirtschaft herbeiführen sollten. In dieser Phase kreativer Zerstörung, wie Gary Allen sie beschreibt, befinden wir uns somit erkennbar nicht. Vielmehr ließe sich unsere Zeit vergleichen mit der Orwellschen Kriegsphase, der Zerstörung als Mittel zum Zweck und dem Ziel des technokratischen Umbaus durch die Demontage des Mittelstands und durch das erzwungene Ende zahlreicher persönlicher Freiheiten. Der nie endende Krieg gegen vermeintliche Killerviren, das WEF spricht von Permapandemien, auch der Ukraine-Krieg, der mit Abklingen der SARS-CoV-2-Virulenz losbrach, in dem Legenden vom Endsieg gegen Russland jede historische Lehre der existenziellen Notwendigkeit diplomatischer Lösungen verdrängt haben, sind problemlos diesem Prozess einer Zerstörung, die noch mehr Zerstörung nach sich zieht, zuzuordnen. Dies umso mehr, wenn man sie durch eine 1984er Brille betrachtet. Dazu passt auch die Aussage des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz auf der Tagung des WEF im Jahr 2022, dass die Pandemie kein Ende finden wird, wenn wir den Kreislauf, dass immer neue Mutanten, immer neue Infektionen auslösen, nicht endlich durchbrechen. Aber das ist schlicht unmöglich. Ein Virus, das sich inzwischen auch im Tierreich ausbreitet, lässt sich weder an der Mutation hindern, was nur durch die Änderung eines oder mehrerer Naturgesetze möglich wäre, noch durch Impfstoffe kontrollieren, selbst wenn sie funktionieren würden. Mit dieser Aussage hat Scholz den Krieg gegen Corona bzw. letztlich gegen alle zukünftigen Permapandemien für alle Zeiten zum beherrschenden Thema gemacht. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch ein anderer Kriegsherd im Dauermodus gehalten wird. So könnte der Krieg, liest man bei T-Online, für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der bekannterweise wie Bill Gates zu den ehemaligen Global Leaders for Tomorrow, der GLTS des WEF gehört, eigentlich ewig so weitergehen. Laut dem Bericht scheinen für ihn 100.000 Tote angesichts des möglichen Machtverlustes ein geringes Übel zu sein. Für das Kreml-Regime, so die Folgerung aus dem Artikel, ist der Krieg als Dauerzustand die einzige Chance zu überleben. Auf der Gegenseite ist die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vertreten, die im Frühjahr 2020 für das YGLS-Programm des WEF nominiert wurde. Ganz im Sinne der Great Reset-Agenda arbeitet auch sie nicht an einer diplomatischen Lösung, um einen Krieg zu beenden, der für keine Seite zu gewinnen ist, sondern heizt ihn weiter an. Dabei ist es ihr nach eigener Aussage wichtig, weiter Waffen zu liefern. Egal, was meine deutschen Wähler denken. Und bei ihrer Rede am 24. Januar 2023 vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg wird Baerbock noch deutlicher in ihren Absichten. Ja, wir müssen mehr tun, auch in Bezug auf Panzer. Aber das Wichtigste und Entscheidende ist, dass wir es zusammentun und nicht Schuldzuweisungen machen in Europa. Und weiter? Denn wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. So sorgen zwei vermeintliche Gegner, die deutsche Bundesaußenministerin und der russische Staatspräsident und damit Deutschland und Russland, als WEF-Verbündete gemeinsam dafür, dass auch dieser Krieg kein Ende findet und damit auch nicht die nur kreativ gemeinte Zerstörung, die mit Covid-19 begann. Ähnliches gilt für den Klimawandel, der ebenfalls nur durch Krieg beendet werden kann. Im Bulletin of the Atomic Scientists heißt es in dem Artikel Argumente für einen Krieg gegen den Klimawandel: Wenn der Klimawandel erst einmal als kriegsähnliche Bedrohung etabliert ist, kann er mit der Ernsthaftigkeit, der Dringlichkeit und den Mitteln angegangen werden, die er verdient. So der im Artikel zitierte damalige Prinz Charles und heutige König Charles, selbst WEF-Teilnehmer und Protagonist des Great Reset. Und weiter? Wir müssen uns jetzt auf eine kriegerische Basis stellen und unsere Maßnahmen aus der Perspektive einer militärischen Kampagne angehen. Ähnlich äußerte sich auch John Kerry. Der Klimabeauftragte des US-Präsidenten Joe Biden sagte, die Welt brauche eine Kriegsmentalität, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und nicht zuletzt, da es nie einen virusfreien Planeten geben werde, sei ein nie endender Kampf gegen vermeintliche Killerviren garantiert. Der damalige Prinz Charles war auch einer der ersten, der in einer Rede auf dem WEF im Jahr 2020 explizit die Chance artikulierte, mit Hilfe von Corona den Great Reset voranzutreiben. Wir haben die einmalige Chance, diese Krise für etwas Gutes zu nutzen. Ihre beispiellosen Schockwellen können die Menschen durchaus empfänglicher für große Visionen des Wandels machen. damit alle an die große Verheißung des Great Reset glauben bzw. verzweifelt auf irgendeine Veränderung hoffen, die die Aussicht auf ein Ende der vielen künstlichen Kriege in sich birgt, wird die Zerstörung und Unerträglichkeit der Situation weiter und immer intensiver vorangetrieben. Die Kriegstreiber tun dies wohl in der Hoffnung, dass zumindest für sie, die sich als allmächtige technokratische Weltkontrolleure inszenieren, etwas Positives dabei herauskommt. So treffen sie sich alljährlich beim WEF in Davos mit hochrangigen Politikern der führenden Industriestaaten, um ihnen zu präsentieren, mit welchen Themen die nächsten Schritte der globalen Agenda in die politische Realität der Einzelstaaten umgesetzt werden können.